Grenzenlos. Was ist die krasseste Grenze, die du je überschritten hast? Hast du mal Heuschrecken gegessen oder bist mal auf so einen ganz hohen Berg gegangen, wo dir ganz schwindelig geworden bist? Oder bist du wie ich mit meinem etwas crazy älteren Bruder auf dem Motorrad über 250 jedenfalls gefühlt auf der Autobahn hinten drauf gefahren? Oder was ist die Grenze, die du schon mal überschritten hast? Heute geht es genau um dieses Thema Grenzüberschreitung anhand von Apostelgeschichte 10. Und wir haben in dieser Predigt heute zwei Teile. Der erste Teil, da kriege ich die Unterstützung von Hans und von Alex, die jetzt schon auf dem Weg nach vorne sind, weil wir werden mit euch jetzt das gesamte Kapitel von Apostelgeschichte 10 lesen. Ihr könnt das mitlesen, ihr könnt euch aber auch ganz einfach entspannen. Stellt euch die Szene vor. Wir sind in den 30er, 40er Jahren des ersten Jahrhunderts, einige Jahre nach Tod und Auferstehung von Jesus, und es startet in Jaffa, in Joppe. Das ist die Stadt, neben der jetzt Tel Aviv entstanden ist. Von da kommen die großartigen Orangen. Und es geht um eine zweite Stadt, nämlich Caesarea, die auch heute noch in Israel ist, auch am Meer. Beides wunderschöne Städte. Es geht los, Apostelgeschichte 10. In Caesarea lebte ein Mann namens Cornelius. Er war ein Centurio aus der Kohorte, die Italische genannt wurde. Er war religiös und hatte Ehrfurcht vor Gott, sowie auch alle anderen, die zu seiner Familie gehörten. Er half Notleidenden in der örtlichen Bevölkerung mit seinen Gaben und betete beständig zu Gott. In einer Vision, ungefähr um 3 Uhr nachmittags, sah er einen Gottesboten, der zu ihm in den Raum kam und ihn ansprach:
Cornelius.
Cornelius starrte gebannt auf ihn und sagte voller Furcht:
Was willst du, Herr?
Der Gottesbote antwortete ihm:
Deine Gebete und deine Unterstützung der Notleidenden sind bei Gott nicht unbemerkt geblieben. So schicke nun Männer nach Joppe und lass sie einen Mann namens Simon herbeiholen. Er trägt auch den Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei Simon, einem Gerber, dessen Haus direkt am Meer steht.
Als der Gottesbote, der mit ihm sprach, wieder fortgegangen war, rief Cornelius 2 Männer, die zu seinem Haushalt gehörten, und einen gottesfürchtigen Soldaten von denen, die immer mit ihm zusammen waren, zu sich. Ihnen erzählte er alles und schickte sie dann nach Joppe. Als am darauffolgenden Tag, als sie noch auf dem Weg waren und sich der Stadt näherten, stieg Petrus oben auf das Hausdach, um dort zu beten. Und zwar um 12 Uhr mittags. Da wurde er hungrig und wollte etwas essen. Während sie das Essen für ihn vorbereiteten, geriet er in eine Ekstase. Er sah den Himmel geöffnet und etwas wie ein riesiges Tuch, das an den 4 Zipfeln auf die Erde niedergelassen wurde. Darin wimmelte es nur, so von allen möglichen vierfüßigen und auf der Erde kriechenden Tieren und Vögeln des Himmels. Dann sprach ihn eine Stimme an:
Steh auf, Petrus, schlachte und iss.
Doch Petrus sagte:
Nie und nimmer, Herr. Ich habe doch noch nie irgendetwas Unerlaubtes oder Unreines gegessen.
Da sprach ihn die Stimme ein zweites Mal an und sagte:
Das, was Gott für rein erklärt hat, sollst du nicht als unerlaubt bezeichnen.
Das geschah noch ein drittes Mal, und dann wurde das Behältnis plötzlich wieder hoch in den Himmel gezogen. Während Petrus noch ratlos war, was die Vision, die er gesehen hatte, wohl zu bedeuten hatte, standen die Männer, die von Cornelius geschickt worden waren, vor der Tür. Sie hatten sich zum Haus von Simon durchgefragt. Sie riefen und fragten:
Ist hier ein Simon, der auch Petrus genannt wird, zu Gast?
Während Petrus noch über die Erscheinung nachdachte, sprach der Geist Gottes zu ihm:
Pass auf, es sind 3 Männer da, die dich suchen. So steh jetzt auf, steig vom Dach hinab und geh mit ihnen, ohne zu zweifeln. Denn ich bin es, der sie hierhin geschickt hat.
Da ging Petrus hinab zu den Männern und sagte:
Hört her, ich bin der, den ihr sucht.
Was ist der Grund eures Kommens?
Sie antworteten:
Cornelius, ein Offizier, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann. Was alle aus dem Volk der Juden bestätigen können, hat von einem heiligen Gottesboten die Anweisung bekommen, dich in sein Haus bringen zu lassen und das zu hören, was du zu sagen hast.
Da bat Petrus sie ins Haus und beherbergte sie dort. Am nächsten Morgen stand er auf und zog mit ihnen los, und einige der Geschwister aus Joppe reisten mit ihm. Wiederum am folgenden Morgen kamen sie nach Caesarea. Dort erwartete Cornelius sie schon. Er hatte seine Verwandten und auch seine engsten Freunde zusammengerufen. In dem Augenblick, als Petrus in das Haus eintrat, kam Cornelius ihm entgegen und fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Doch Petrus hob ihn hoch und sagte:
Steh wieder auf, denn auch ich bin nur ein gewöhnlicher Mensch.
Mit diesen Worten trat er in das Haus ein und sah die vielen Leute, die dort zusammengekommen waren. Dann sagte er zu ihnen:
Ihr wisst genau, dass es einer jüdischen Person nicht erlaubt ist, mit einem Menschen aus einem anderen Volk Umgang zu haben oder zu ihm zu kommen. Doch Gott hat mir gezeigt, dass ich niemanden grundsätzlich meiden oder als unrein bezeichnen darf. Deshalb bin ich ohne Widerrede gekommen, als ich gerufen wurde. Und jetzt sagt mir, weswegen habt ihr mich hierher geholt?
Da sagte Cornelius:
Vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus bis etwa um diese Zeit, 3 Uhr. Da stand auf einmal ein Mann in leuchtender Kleidung vor mir. Der sagte: Cornelius, dein Gebet ist erhört worden und Gott denkt an deine Hilfe für die Notleidenden. So sende nun Leute nach Joppe und lass Simon herbeiholen, der den Beinamen Petrus hat. Der ist zu Gast im Haus von Simon dem Gerber direkt am Meer. Sofort habe ich dann die Männer zu dir geschickt. Du hast gut daran getan, dass du tatsächlich gekommen bist. Und jetzt sind wir alle hier vor Gott zusammen, um die Botschaft zu hören, die Gott der Herr dir anvertraut hat.
Da ergriff Petrus das Wort und sagte:
Wirklich und wahrhaftig begreife ich jetzt, dass Gott die Menschen nicht nach dem Äußeren beurteilt, sondern es ist so: Gott freut sich über alle Menschen, die ihn respektieren und gerecht leben, ganz gleich zu welchem Volk sie gehören. Ihr kennt ja die Botschaft, die Gott dem Volk Israel gesandt hat. Er hat allen die gute Nachricht vom Frieden verkündet, der durch den Messias Jesus kommt. Der ist der wahre Herrscher über alle Menschen. Ihr kennt auch die Ereignisse, die zuerst in Galiläa und dann in ganz Judäa geschehen sind, nachdem Johannes die Taufe als Ausdruck der Lebenserneuerung öffentlich verkündigte. Und ihr wisst ja auch von Jesus, der aus Nazareth stammte. Ihn hat Gott gesalbt mit dem Heiligen Gottesgeist und mit Kraft. Der zog umher und machte alle gesund, die vom Teufel, dem Zerstörer, überwältigt worden waren, denn Gott selbst war mit ihm. Wir persönlich sind Augenzeugen von all dem, was er getan hat, sowohl in den von Juden besiedelten Gebieten als auch in Jerusalem. Den haben sie umgebracht, indem sie ihn ans Kreuzesholz hängten. Doch Gott hat Jesus am 3. Tag auferweckt. Er zeigte sich als lebendig, allerdings nicht etwa der gesamten Bevölkerung, sondern nur den von Gott schon vorher handverlesenden Augenzeugen, nämlich uns. Wir haben nach seiner Auferstehung von den Toten zusammen mit ihm gegessen und mit ihm getrunken. Uns hat er auch den Auftrag gegeben, dem jüdischen Volk öffentlich zu verkündigen und eindringlich unser Zeugnis dafür abzulegen, dass er der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten ist. Ihn, Jesus, bestätigen auch alle Propheten und sagen, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung aller Schuld erfahren kann.
Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der heilige Gottesgeist auf alle herab, die seiner Botschaft zuhörten. Da gerieten die an Jesus Glaubenden, die einen jüdischen Hintergrund hatten und deshalb beschnitten waren, die zusammen mit Petrus dorthin gekommen waren, völlig außer sich, denn sie sahen, dass das Geschenk des heiligen Gottesgeistes auch auf Menschen aus nichtjüdischen Völkern ausgegossen worden war. Sie hörten nämlich, wie die Anwesenden in unbekannten Sprachen redeten und auf diese Weise Gott die Ehre gaben. Da ergriff Petrus das Wort.
Könnte irgendjemand jetzt etwas dagegen einwenden, dass diese Leute im Wasser untergetaucht werden? Denn sie haben doch den Heiligen Gottesgeist genauso erhalten wie wir auch.
So ordnete er an, dass sie im Namen von Jesus Christus getauft werden sollten. Danach baten sie ihn, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben. Dankeschön. Was für ein Krawall. Das geht los. Der Petrus ist in Jaffa, in Joppe, im Haus des Gerbers. Das liegt deshalb am Meer, weil der all diese verschiedenen Säuren und Laugen benutzt und das stinkt. Und da ist es gut, wenn man viel Seeluft hat, viel Wind und wenn man die Abwässer einfach ins Meer laufen lassen kann. Dieser Simon der Gerber, dessen Haus man heute noch in Jaffa sehen kann, ist zum Glauben an Jesus gekommen. Und deswegen ist Petrus dort zu Gast. Es gab eine kleine Jesusbewegung dort in Jaffa. Und er als frommer Jude betet regelmäßig, morgens, mittags, abends. Und er ist beim Mittagsgebet. Und damit er nicht so belästigt wird von diesem Geruch des Gerbens und damit er ein bisschen Ruhe hat, steigt er oben auf das Flachdach und er betet dort. Und während er betet, so heißt es in der Lutherbibel, kommt er in eine Verzückung, ich habe es übersetzt in meiner Bibelübersetzung als in eine Ekstase hinein. Und in dieser Verzückung sieht er ein Gesicht, er sieht eine Art inneres Video. Es wird vom Himmel ein großes Tuch herabgelassen an vier Zipfeln und da sind alle möglichen Tiere drin. Und er denkt, wow, nein, eklig. Und wahrscheinlich ist die Hälfte von dem, was da drin ist, für mich als Juden sowieso verboten, weil es gab ja bestimmte Speisegesetze. Und dann hört er eine Stimme, die zu ihm sagt, schlachte und iss. Du hast doch Hunger, kriegst du was, ja? Die Vision, die er kriegt, die knüpft an seinem gegenwärtigen Zustand. Und er sagt, nein, Herr, habe ich noch nie gemacht. Noch nie habe ich sowas Unreines gegessen. Und dann sagt die Stimme zu ihm, das, was ich für rein erklärt habe, das erkläre du nicht für unrein. Das Ganze passiert dreimal. Und dann parallel ist diese Geschichte in Caesarea von Cornelius, der von einem Engel besucht worden war, der ihn geschickt gesagt hat, da ist dieser Simon Petrus in Jaffa, lass den holen. Und dann in dieser Vorbereitung, die beide haben, bereitet Gott vor, dass die frühe Kirche, die frühe Gemeinde die Grenze zu den Nichtjuden überschreitet. Eigentlich hätten sie das doch wissen können, weil Jesus ja schon gesagt hat, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Erde. Und eigentlich hätte Petrus das auch schon längst wissen können, weil er doch im Kapitel vorher wird es berichtet oder zwei davor, er Kapitel 8 schon in Samaria war, wo die Samariter auch mit hinein in diese Gottesgemeinde kamen. Aber es gab diese Grenze zwischen Juden und Nichtjuden. Und das hat etwas mit dem Gebot Gottes zu tun, mit der Tora, mit äußeren Dingen, aber auch mit ganz vielen inneren Dingen, mit Beschneidung, mit bestimmten Speisegeboten, mit bestimmten Bräuchen. Und die waren gut, weil sie dafür garantierten über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende, dass das Volk Gottes zusammenblieb und auf der Spur Gottes blieb. Und dass dann der Messias kommen konnte, der dann der Retter für die ganze Welt wird. Ich denke mir das so, manchmal sind wir ja in Ägypten und wenn man dort sieht, da kommt das Wasser vom Nil und dann wird das so entweder durch ein Wasserrad mit einer Kuh oder einem Esel, das war früher oder heute mit irgendwelchen Generatoren, die mit Diesel betrieben sind, wird das hochgepumpt und dann geht das so in einem Kanal nach vorne durch. Und wird bewahrt in diesem Kanal, bis es zu dem Feld kommt, wo dann der Kanal geöffnet wird. Das sind so ganz kleine Kanäle, so mit Lehm. Da wird dann die Lehmbarriere geöffnet und dann kann das Feld fluten. So stelle ich mir das vor, dass Gott dem Volk Israel die Aufgabe gegeben hat, sich rein zu erhalten, sich abgeschieden zu halten von den anderen Völkern, um sicherzustellen, dass das Wort Gottes, dass die Gebote Gottes, die ja allen gelten, dass die bewahrt werden bis zu dem Zeitpunkt, wo der Messias kommen wird. Aber jetzt ist dieser Messias da. Und Jesus ist ja ein ganz enger Freund des Messias Jesus gewesen. Er hätte es doch schon längst kapieren sollen, dass diese Grenze geöffnet wird. Aber Gott muss durch seinen Geist einen richtigen Krawall für den Petrus veranstalten. Mit dieser Vision und mit der anderen Vision in Caesarea und mit denen, die kommen, dass er das schnallt. Und deswegen sagt er, Das ist diese Grenze, die er überwindet, als er in das Haus von Cornelius reingeht, was für ihn eigentlich als Juden ihn verunreinigte. Es war nicht unmöglich, aber er hätte danach so eine Reinigungsperiode machen müssen, so eine Quarantäne kennen wir auch. Ja, es ist nicht verboten, dass du nach England fliegst, aber wenn du zurückfliegst, kommst, musst du 10 Tage Quarantäne haben. So war das. Jetzt können wir uns das vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Also er hätte nicht, war nicht total verboten, aber es hätte dann bestimmte Folgen gehabt. Und deswegen vermied man das. Deswegen haben sie auch bei der Verurteilung von Jesus sind die hohen Priester nicht in das Haus von Pilatus gegangen, sondern haben mit ihm draußen diskutiert. Weil sie eben sich auch nicht verunreinigen wollten, weil das Passafest ja direkt vor der Tür stand. Und Petrus geht rein und sagt, ich verstehe jetzt, dass Gottes Liebe diese Grenze überwindet. Und ich glaube, das ist die Hauptbotschaft und die Frage an uns ist, wenn wir Jesus Nachfolger sind, ob wir nur in unserem Huddle bleiben, ob wir nur in unserer Komfortzone bleiben oder ob Gott uns rufen kann und so wie den Petrus senden kann, dass wir über die Grenze, die wir uns selbst gesetzt haben, hinausgehen können. Johnny hat vor 2 Wochen darüber geredet und hat uns herausgefordert und hat gesagt, bist du bereit, dich senden zu lassen? Ich hatte früher, oder vielleicht haben wir sie noch, Elke und ich hatten eine Schallplatte, die war mit norwegischen Liedern. Und weil wir mal so ein bisschen Norwegisch versucht haben zu lernen, fanden wir das ganz cool. Die meisten wissen vielleicht gar nicht mehr, was eine Schallplatte ist. Aber da gab es ein Lied, und das hieß, Herr, du kannst mich senden, wohin du willst. Ja, überall nach Afrika, du kannst mich schicken nach Asien. Bare ikke nordover, nur nicht nach Norden. Das hätte auch mein Gebet sein können, ja. Nicht dahin, wo es kalt ist. Ja, Jesus, du kannst mich nach Afrika schicken, aber bitte nicht nach Sibirien oder da oben in den Nord, zum Nordkap, ja. Also die Grenzen, die wir uns gesetzt haben, da fordert uns Gottes Geist heraus, sie zu überwinden, so wie den Petrus überwunden hat. Das ist mein erster Punkt. Gottes Geist fordert uns heraus, Grenzen zu überwinden, damit Menschen, die bis jetzt noch unerreicht sind, dass sie seine Botschaft hören. Hier in Marburg gibt es auch so Grenzen. Es gibt Grenzen zwischen den verschiedenen Kulturen, auch unter den Studenten, ja. Da gibt's die einen, die sind eher dieser politischen Richtung, da gibt's die anderen, die sind eher dieser Richtung. Es gibt bestimmte Gruppen, die zähle ich zu den unerreichten Völkern. Also wenn man jetzt unerreichte Völker suchen will, die das Evangelium unerreicht sind, soweit man von außen sehen kann, muss man nicht erst nach Papua-Neuguinea oder nach Afrika gehen. Man kann auch hier hoch Richtung Schloss, die Burschenschaften. Ja? Und da kann man sich fragen, wer hat eigentlich den Burschenschaftlern, das sind ganz tolle Leute, übrigens waren auch einige hier von euch schon mal in Burschenschaften und ich finde das cool, denen hat das schon mal das Evangelium gebracht. Oder die Antifa, um mal eine andere Gruppe zu nennen, die haben nicht miteinander so viel zu tun normalerweise. Wer bringt denen das Evangelium? Wo ist deine Grenze? Ja. Und wir merken, wie selbst der große Petrus, dieser Freund von Jesus, der alles mitgekriegt hat, wirklich einen Sonderanstoß, eine Sonderaction von Gott braucht, um die Grenze zu überwinden. Und das ist meine erste Bitte an Gott und an, dass er uns zeigt, hey, wo möchte er uns eigentlich senden zu Menschen, die wir gar nicht im Blick haben oder die wir sozusagen automatisch ausblenden. Der zweite Gedanke, ich will aber was sagen, wie man diesen Text missverstehen kann. Ich habe das schon oft gehört, dass Leute gesagt haben, ja, das zeigt uns doch, dass das Alte Testament nicht mehr gilt mit den ganzen Geboten und Vorschriften. Dass das alles für uns nicht mehr, der Petrus, der soll dieses ganze Zeug dann essen, de facto hat er es ja gar nicht gegessen, weil was hat der Cornelius, der von der italischen Kohorte war, dem wahrscheinlich aufgetischt? Lasagne und Pizza nehmen wir an, ja. Ist doch klar, der war ja von der italischen Kohorte, haben wir ja gelesen, ja. Also das war alles koscher, was der da zu essen kriegte. Und manche sagen, das bedeutet, dass die alttestamentlichen Gesetze nicht mehr gelten. Und so wird das manchmal in schlauen Büchern gesagt und auch in Predigten. Nein, die Grenzen, es gibt Grenzen, die bleiben. Und das sind die Grenzen, die Jesus bestätigt und die das Neue Testament bestätigt. du sollst nicht Ehe brechen. Man kann nicht mit Berufung hier auf Apostelgeschichte 10 sagen, ja, ist ja sowieso alles easy. Petrus sollte so ein bisschen Tiere schlachten und wir können ja ein bisschen Ehebruch oder machen es rechts rum oder links rum. Ja, oder ich kann auch unehrlich sein bei der Steuererklärung oder ich kann so. Nein, das sagt dieser Text nicht. Dieser Text redet über die rituelle Trennung. Er sagt aber nichts über das moralische Gesetz. Und das sage ich nur, um es einfach ganz deutlich zu machen, weil meiner Meinung nach auch mit diesem Text sehr viel Unsinn verbunden wird. Denn es ist Gottes Liebe, die uns Grenzen setzt. Sie drückt sich aus in seinen lebensfördernden Geboten. Der dritte, letzte Gedanke, wie ich habe gesagt, der Hauptteil der Predigt war die Bibellese und ich finde es auch gut, dem Wort Gottes Ehre zu geben, dass es gelesen wird, dass es öffentlich gelesen wird. Das wird auch in der Bibel immer gesagt, hört nicht auf, das Wort zu lesen und gemeint ist natürlich auch das öffentliche Vorlesen des Wortes Gottes. Und wenn du sagst, das ging mir jetzt so schnell, dann kannst du ja das Video nochmal nachschauen auf YouTube oder kannst dir auch deine eigene Bibel schnappen und den Apostelgeschichte 10 Text nochmal lesen. Das dritte, was wir hier sehen, ist die grenzenlose Kraft Gottes. Also Gottes Auftrag ist, dass wir Grenzen überwinden zu den Menschen hin und ihnen seine gute Nachricht bringen. So wie Petrus das getan hat. Und der Petrus, der hier links vor mir stand, hat ja eine super Predigt gehalten, fand ich jedenfalls. Zwar hat der Heilige Geist am Ende gedacht, die Predigt wird ein bisschen lang, ich falle jetzt schon mal zwischendurch auf die Leute. Ja, das steht ja, während er noch redete, fiel der Heilige Geist auf die. Stellt euch das mal vor, es wird jetzt passieren, ja? Ich rede hier vorne weiter und der Geist Gottes fällt auf die Versammlung und wir machen all das, was die da gemacht haben. Gleichzeitig in Zungen reden und Gott loben und preisen und so weiter. Gut, das war eine Sondersituation, kann auch mal passieren, auch heute, ja. Aber die Sondersituation ist die natürlich, dass das die Beglaubigung durch den Heiligen Geist ist, dass das nicht nur Petrus' Idee war, und auch nicht Cornelius Spinnerei, sondern dass wirklich Gott hier der Handelnde ist, der eigentliche Change Agent, der eigentliche Grenzenüberwinder ist, der Geist Gottes. So wie es am Pfingsttag war in Jerusalem, wo der Geist Gottes ausgegossen wird, auf Männer und Frauen, auf Junge und Alte, auf Gebildete und Ungebildete, auf Menschen jeder Herkunft, genauso fällt der Geist Gottes hier auf die Leute. Und sie haben diese gleiche, ganz grundlegende Erfahrung mit dem Heiligen Geist, mit dem Erfülltwerden, mit der Taufe, in das hineingetaucht werden in den Heiligen Geist. Und Petrus sagt dann folgerichtig, wenn die jetzt schon in den Geist getauft sind, wer will denn dann noch verwehren, dass die auch noch mit Wasser getauft werden? Das ist nur noch das äußere Zeichen für ein inneres Geschehen, was passiert ist. Und das finde ich großartig. Dass Gottes Geist sich nicht an unsere Grenzen hält. Elke und ich, wir waren vor vielen Jahren einmal in Hongkong, das war 1989, auf dem Rückkehr von einer Konferenz in Manila. Und wir haben es schon mal hier und da kurz erzählt, haben die Gelegenheit gehabt, Jackie Pullinger zu treffen, die dort in der verbotenen Stadt, der ummauerten Stadt in Hongkong, die verbotene Stadt ist in Beijing, die vermauerte Stadt ist in Hongkong gewesen, gibt es nicht mehr. Ein Drogenort, ein Ort der Prostitution, da waren teilweise Kinder schon heroinabhängig, ganz furchtbar ist sie hineingegangen und sie hat am Anfang versucht, mit ein bisschen Tricks und irgendwas, was sie gelernt hat, den Leuten zu helfen, bis sie gemerkt hat, sie kommt ans Ende ihrer Kraft. Und dann hat sie eine neue Erfahrung des Heiligen Geistes gemacht und in dieser Erfahrung des Heiligen Geistes hat sie gelernt, dass sie darum betet, dass genau das hier passiert, dass der Geist Gottes auf diese Mafia, diese chinesische Drogenmafia, auf dieser heroinabhängigen Menschen fällt, die eigentlich keine Voraussetzung hatten. Die konnten teilweise nicht lesen, die waren nicht in einem Gottesdienst, die hatten keinen Gottesdienst, konnten keine Vaterunser auswendig oder irgendwas. Aber der Geist Gottes fiel auf sie und wir haben das erlebt. Und sie wurden frei vom Heroin und sie sind dann, ganz viele von ihnen, haben einen guten Weg gefunden und haben einen Job gelernt und viele von ihnen sind sogar als Missionare immer wieder reingegangen in die Volksrepublik China. Das kann Gottes Geist heute auch noch tun. Und deswegen, ihr könnt gern schon kommen, deswegen ist das die Frage an uns, wie bereit sind wir, diese von uns selbst gesteckten Grenzen zu überwinden und zu sagen, Herr, ja, sende mich, ich bin hier. Ich will nicht sagen, hey, das habe ich noch nie gemacht, sondern ich will bereit sein, wenn du mich sendest. Aber nicht missverstehen, als ob Gott die Grenzen, seine guten, heilsamen Grenzen seiner Ethik niederwirft. Das ist ein Missverständnis dieses Textes. Und lass uns darum beten, dass Gottes Geist selbst in diese Stadt mit all ihren verschiedenen Szenen reinhaut und dass hier Menschen zum Glauben an Jesus kommen, von denen wir das nie glauben würden, dass das bei ihnen der Fall wäre. Und wenn du heute Abend hier bist und sagst, ich weiß noch gar nicht, ob ich Jesus kenne oder ihm nachfolge oder ich habe diese Erfahrung des Heiligen Geistes nicht, dann wende dich heute im Gebet an ihm, gleich während der Lobpreiszeit oder geh auch zu einem unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bete und sag, ich möchte das. Ich möchte genau diese Erfüllung mit Jesus, die Erfüllung mit seinem Heiligen Geist. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du aktiv bist. Damals warst du es und du bist es auch heute noch. Du überwindest Grenzen. Du hast die Grenze zu uns überwunden und hast uns in deiner Liebe zu dir gezogen. Du hast in Jesus die Grenze zwischen Himmel und Erde durchbrochen, bist Mensch geworden und bist für uns gekommen und bist für uns gestorben, bist für uns auferstanden und du kommst auch jetzt durch deinen Geist und überwindest die Grenzen zu uns. Dafür danken wir dir. Amen.